Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Marcel Langenbach mit einem Beitrag aus der Reihe Radiologie Basics zum Thema native Röntgendiagnostik. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank an dich, Marcel, dass du dir Zeit genommen hast. Viele Grüße hier über den großen Teich nach Amerika, nach Boston. Du bist ja unser Gesprächspartner, wenn es um radiologische Themen geht. Und wir haben ja angefangen, so einen kleinen Crashkurs Radiologie zu machen, so einen kleinen Basiskurs. Also so klein wird er ja gar nicht werden. Das erste Mal haben wir über Röntgen-Thorax-Untersuchungen gesprochen. Und heute wolltest du gerne als zweites über native Röntgenuntersuchung von Knochen sprechen. Dazu ist mir direkt der Impuls gekommen, das spielt doch eigentlich gar keine Rolle mehr so großartig, oder?
Hallo Kai, ja, vielen Dank wieder für die Einladung. Grüße auch nach Deutschland. Freue mich natürlich wieder hier sein zu dürfen. Ja, du meinst, wenn kaputt, dann kaputt, oder?
Ja.
Natürlich aus radiologischer oder aus ärztlicher Sicht ist es ja wahrscheinlich so. Wenn kaputt, dann müssen wir es wieder ganz machen. Wenn das Bein im 90-Grad-Winkel zum ursprünglichen Richtung steht, dann weiß man ja schon von außen häufig, dass es kaputt ist. Aber trotzdem möchte man dann ja genau sehen, wie es innen aussieht. Manchmal sieht man das ja von außen auch gar nicht so genau. Und dann müssen wir ja doch wieder in den Patienten reingucken. Mit Röntgenstrahlung.
Ja, ich meinte das auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, das kriege ich natürlich nur peripher mit, dass alle sowieso immer sofort ein CT oder MRT machen. Aber genau, also du bist natürlich jemand, der das ganz anders beurteilen kann. Wo ist denn der Stellenwert für dich für eine native Röntgenuntersuchung von zum Beispiel den Röhrenknochen oder anderen knöchernen Strukturen?
Also prinzipiell stimmt es natürlich, dass häufig ganz schnell zur Schnippeldiagnostik CT, MRT gegriffen wird, aber ich meine, die Röntgendiagnostik ist ja das quasi älteste röntgenologische Verfahren, das es so gibt und hat immer noch einen enorm wichtigen Stellenwert. Im Grunde muss man sagen, man sollte ausgeschlossen Hochrasanztraumata, Schockraum vielleicht, wo man ein CT initial macht, immer erst ein Röntgenbild machen der Knochen, wenn man Verdacht auf eine Fraktur oder auch sonstige Erkrankungen des Knochens hat. Und es gibt auch viele Radiologen, die auch zu Recht sagen, dass zum Beispiel ein MRT von knöchernen Strukturen, auch bei degenerativen Erkrankungen, zum Beispiel vom Kniegelenk oder auch traumatischen Erkrankungen, ohne Röntgenbild erstmal nichts wert ist. Das heißt, die Röntgendiagnostik ist da die primäre Diagnostik und in der täglichen Routine nach wie vor nicht wegzudenken.
Das heißt, das ist sozusagen die Basis für alle weiteren Untersuchungen so ein bisschen?
Kann man das definitiv so sagen?
Ja, definitiv. Du hast gerade schon gesagt, die Fraktur wäre so die klassische Indikation, die Frage nach einer Fraktur wäre so die klassische Indikation. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wäre auch zum Beispiel ein unklares Schmerzsyndrom zum Beispiel ja auch ein Grund zu sagen, man macht mal ein natives Röntgen, Frage nach einer Raumforderung, nach einem Tumor oder so. Weil auch da ist es ja so, dass man erstmal einen soliden Tumor sehen könnte oder Osteolysen sehen könnte zum Beispiel.
Definitiv. Und natürlich, die meisten Leute kennen das von sich selber, wahrscheinlich auch unsere ZuhörerInnen, die in die Klinik gekommen sind und sich irgendwie was getan haben, da wird erstmal geröntgt und geguckt, ob alles noch ganz ist. Das ist definitiv die häufigste Indikation. Die anderen Indikationen sind aber, wie du schon ganz richtig gesagt hast, Tumore des Knochens, unklare Schwellungen, unklare Schmerzen. Fast jeder Tumor, der vom Knochen ausgeht oder den Knochen in irgendeiner Art und Weise betrifft und affektiert, hat ein sehr spezifisches Erscheinungsbild auch schon im Röntgen. Das ist deshalb sehr wichtig, bevor man überhaupt dann die weitere Diagnostik angeht, wie zum Beispiel ein MRT, kann man anhand des Röntgenbildes schon ganz oft darauf schließen, was für ein Tumor das zum Beispiel ist. Aber auch natürlich Veränderungen vom Weichteilgewebe, klassisch jetzt die Kalkschulter zum Beispiel. Mhm. Hier sieht man dann im Weichteilgewebe klar die Verkalkungsstrukturen und hat schon eine Idee, was die Schmerzen beim Patienten auslösen könnte.
Und man muss ja auch sagen, dass die native Röntgenuntersuchung ja auch viel weniger schädlich potenziell sein ist, als jetzt zum Beispiel die CT-Diagnostik. Also das ist sozusagen das kleinste Übel, das ich jetzt dem Patienten erstmal antun kann. Ich nehme an, das ist ja auch ein Argument, oder?
Natürlich. Und es ist sehr weit verbreitet. Ich meine, fast jede unfallchirurgische Praxis hat ein Röntgengerät. Es ist günstig, es geht schnell. Natürlich sind es Röntgenstrahlungen, aber wir reden natürlich hier von einer, wie du so richtig gesagt hast, einer sehr niedrigen Dosis, wo man sich als Patient eigentlich keine Gedanken erstmal machen muss, dass da irgendwelche Strahlenschäden entstehen können. Die Wahrscheinlichkeit für irgendwelche Spätfolgen ist extremst gering aufgrund von 1 bis 10 Röntgenbildern, sage ich jetzt mal.
Ja, ja. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was zu den technischen Aspekten sagen? Also, wenn ich das richtig erinnere, müssen die Knochen, die knöchernen Strukturen ja in mehreren Ebenen geröntgt werden. Hat sich irgendetwas in den letzten Jahren so technisch getan? Ich sag mal, vom Verfahren her, Digitalisierung und so weiter. Kannst du da noch mal was zu sagen?
Man hat es jetzt nicht gesehen, aber ich habe gelacht.
Ja, ich habe das, deswegen musste ich auch lachen.
Wir hatten das ja in der ganz ersten Folge, wo wir mal zusammensaßen, hatten wir ja schon mal die Basistechniken der Radiologie verlinkt. Auch wer das nochmal hören möchte, kann sicherlich da nochmal gerne reinschauen. Ja. Ansonsten ist der Aufbau immer so, man hat einen Röntgenstrahler auf der einen Seite. Da kommen dann ein paar Linsen und Blenden davor. Dann kommt der Röntgenstrahler raus, geht durch das zu röntgende Körperteil hindurch und auf einen Detektor. Das war früher immer im Grunde wirklich der Film. Das heißt, man musste noch entwickeln wie im Fotostudio. Kann man sich so richtig vorstellen. Es gab in jeder Klinik einen Dunkelraum und dann wurden da Filme entwickelt. Das ist heutzutage glücklicherweise nicht mehr ganz so, sondern es sind Digitaldetektoren. Im Grunde wie bei der Digitalkamera, nur dass die halt nicht die ein Foto in dem Sinn machen, sondern halt die Röntgenstrahlen aufzeichnen und das in Bild, die elektronischen Impulse in ein Bild übersetzen, dass man sich dann am Monitor anschauen kann. Manchmal hat man dahinter noch quasi solche Platten, die dann ausgelesen werden müssen, aber die modernen Geräte haben alle so Digitaldetektoren. Ist einfach am einfachsten ist halt, am umweltschonendsten und hat auch die höchste Auflösung. Ganz wichtig, und da hast du einen extrem wichtigen Punkt angesprochen, ist die Aufnahme in 2 Ebenen. Man sagt immer, eine Ebene ist keine Ebene, zumindest was Röntgen von Extremitäten angeht. Beim Bauch und beim Thorax ist es noch ein bisschen anders. Das hatten wir in der letzten Folge besprochen. Aber zumindest Extremitäten müssen immer in 2 Ebenen geröntgt werden. Es gibt ein ganz nettes Bild von, ich glaube, es ist Prinz William, wo er den Finger nach oben zeigt und von der einen Seite aus, als würde er einfach den Mittelfinger ins Publikum zeigen und in der zweiten Ebene sieht man dann, dass es doch tatsächlich die ganze Hand ist. Nur um das so ein bisschen zu verdeutlichen, ist es schon wichtig zu sehen, weil selbst eine Fraktur, die um 5 Zentimeter verschoben ist, wenn die in der einen Ebene perfekt aufeinander steht, sieht die aus, als wäre es ganz. Und dann guckt man sich die zweite Ebene an und dann sieht man, dass das leider 5 Zentimeter auseinander steht.
Ja, macht total Sinn. Das heißt, der Patient muss die Hand wahrscheinlich anders positionieren. Wenn wir jetzt bei der Hand bleiben zum Beispiel und der Röntgengang, also der Gang der Röntgenstrahlen muss dann anders positioniert werden, um halt solche Phänomene, die du gerade beschrieben hast, zu vermeiden. Lass uns nochmal über Frakturzeichen sprechen, weil ich auch das immer so ein bisschen mitbekomme, nur damit du es verstehst, ich sitze als Konsilarzt häufig neben den Unfallchirurgen und die haben immer die ganzen Röntgenbilder aufgerufen und da gucke ich immer mit einem Auge so hin und da kriege ich das natürlich mit, dass die manchmal nicht so ganz sicher sind, ist das vielleicht doch eine Fraktur? Wie ist das? Welche klassischen Zeichen einer Fraktur gibt es? Und wie verändert sich das auch vielleicht im Laufe des Alters?
Also, es gibt klinisch und radiologisch ja direkte und indirekte Frakturzeichen. Wenn man Knochen sieht, der aus der Haut raussticht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Knochen kaputt ist, würde ich sagen, nah an die 100%. Wir reden ja hier von den radiologischen Frakturzeichen und da gibt es auch direkte und indirekte Frakturzeichen. Also direkt natürlich, wenn wir sehen, dass da der Knochen gebrochen ist, also wenn man richtig diesen Bruch sieht, die Bruchlinie, da hat, ne, es ist halt kein Knochen mehr da, wo Knochen sein sollte, dann ist das eine Fraktur. Das kann entweder der gesamte Knochen sein, wo sozusagen eine Lücke klafft oder das verschoben ist. Es kann aber auch quasi, wenn man sich den Knochen vorstellt, der ja aus der Knochenhaut beziehungsweise der Kompakta außenrum und der Spongiosa innen drin, also dem Knocheninnenleben besteht, das ist ja wie so ein Trabekelnetzwerk, so kann man sich das ja vorstellen. Auch das kann quasi brechen. Wenn das zusammengepresst, insbesondere bei kleineren oder weicheren Knochen wie bei Kindern, kann das zusammengepresst werden und da auch brechen. Das sind auch Frakturen, auch wenn es vielleicht außen am Knochen, an der Kompakta gar nicht so schlimm aussieht. Wenn man dann MRT macht, sieht man, dass es meistens schon sehr gut, dass es da eingeblutet ist. Also das sind auch Frakturen. Eine Stufenbildung, ganz klar. Wenn der Knochen in die eine Richtung verschoben ist, der andere in die andere, ist das auch ein direktes Frakturzeichen. Oder auch eine Deformierung von Knochen. Jetzt denke ich hier insbesondere an die Wirbelsäule. Das sieht man ja bei älteren Menschen ganz oft als Verschleißerscheinung, dass solche Keilwirbel entstehen, der Wirbelkörper nicht mehr rechteckig ist, sondern auf einer Seite vorne oder hinten so langsam zusammenfällt. Das gibt's chronisch, das gibt's dann aber auch halt im Rahmen von akuten Traumata. Also solche Sachen sind direkte Frakturzeichen. Und dann, wenn es direkte gibt, wird's auch indirekte geben. Und da guckt man sich im Grunde den Bereich um die Knochen mehr an, das Weichteilgewebe. Die Knochenhaut, wenn die zum Beispiel verändert ist, kann das ein Zeichen der alten Fraktur sein, dass zum Beispiel da irgendwas gewachsen ist, wieder zusammengewachsen ist, weil wenn es heilt, heilt es meistens nicht so, wie es mal aussah. Ganz bekannt ist immer sogenannte das Fettpolsterzeichen. Das heißt, dass wir einen Bluterguss haben. Klar, Knochen bricht, das sind kleine Blutgefäße, die gehen auch kaputt. Es gibt einen Bluterguss, wie wenn man sich irgendwo anstößt. Und der geht dann, ist dann meistens zwischen der Corticalis und der Knochenhaut. Und man hat also quasi wie so ein, ja, wie so eine Haube an der Fraktur sitzen, auch wenn man die Fraktur gar nicht sieht. Und das ist ganz wichtig, vor allem bei der distalen Humerusfraktur von Kindern, weil die sieht man ganz oft nicht im Röntgenbild. Man sieht wirklich nur dieses Fettpolsterzeichen. Genau, und der Rest ist quasi wirklich, dass man irgendwelche Veränderungen im Weichteilgewebe sieht als indirekte Frakturzeichen.
Okay. Und bei Kindern ist das schwierig manchmal, oder?
Ja, Kinder extrem schwierig. Deshalb gibt es ja auch den Kinderradiologen. Es gibt natürlich ganz viele andere Sachen bei Kindern, aber die Kinderknochen, ich sage immer wieder, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern Kinder sind Kinder und Kinder benötigen eine sehr spezielle Aufmerksamkeit. Und die Kinderknochen zum Beispiel sind sehr weich. Das heißt, die brechen nicht wie so ein klassischer Erwachsenenknochen, der einfach wie so eine Salzstange einmal so knack macht und durch ist, sondern die sind viel biegsamer. Das ist im Grunde wie am Baum. Der alte Knochen ist so der, böse gesagt, morsche Stab. Wenn er bricht, dann bricht er. Wenn man ein bisschen dran biegt, und beim Kinderknochen ist es so der junge, grüne Ast. Wenn man den bricht oder versucht, irgendwie fürs Lagerfeuer zu brechen, dann weiß man ja, das geht manchmal sehr schwierig und er lässt sich sehr weit biegen. Und das passiert bei Kindern auch. Und dann sieht man ja häufig, wenn man den Vergleich vom Ast lässt, dass eine Seite von der Rinde meistens stehen bleibt und die andere sich so ein bisschen aufzwirbelt. Mhm. Und deshalb gibt es bei Kindern auch diesen Begriff der Grünholzfraktur. Das ist genau das, dass im Grunde der Knochen ist so flexibel, man biegt den oder er wird gebogen durch irgendwelche externen Krafteinflüsse. Und eine Seite, bei der anderen Seite geht dann die Corticalis kaputt oder es ist halt nur innen drin, was ich eben gesagt habe, diese Trabekelstruktur, dass die kaputt geht. So wie im Grunde beim jungen grünen Ast sich das vorstellen kann. Und das sieht man gar nicht so leicht immer. Und der zweite große Punkt bei Kindern vom Knochenröntgen sind die Knochentumoren, die es bei Kindern ja auch sehr häufig gibt. Nicht alle sind maligne, aber es gibt eine ganze Bandbreite und da muss man schon auch gut Bescheid wissen, in welcher Alterskategorie welcher Knochentumor häufig auftritt, wo sie lokalisiert sind. Und das ist eine Sache, die man auch ganz oft als Fragestellung bei Kinderröntgen von Knochen hat, weil dann die Kinder sagen, mir tut mein Bein jetzt seit 2 Wochen weh und keiner weiß warum.
Vielleicht können wir nochmal, ich bin ja Neurologe, weißt du ja, das heißt, ich interessiere mich besonders für den Kopf. Das native Kopfröntgen, das hat eigentlich kaum noch Bedeutung, oder?
Tatsächlich nein. Also zumindest nicht in der Traumadiagnostik. Genau, es gibt eine Indikation, die ist so ein bisschen eine Ausnahme. Das ist der sogenannte Schrotschussschädel bei multiplen Osteolysen. Das ist noch die einzige Indikation, dass man das durchführt. Aber ansonsten nicht mehr für die reine Kopfdiagnostik. Man macht es noch, wenn man den Schandverlauf von Ventrikelschand sehen möchte und die Einstellung des Ventils von Ventrikelschand, sehr spezielles Thema, aber da macht man das tatsächlich noch. Einfach weil diese Schands, das sind ja im Grunde Leitungen vom Ventrikelsystem des Kopfes, meistens in den Bauch des Patienten, um quasi bei Abflussstörungen vom Liquor das zu entlasten. Und da gibt es ein Ventil, das kann eingestellt werden oder der kann auch mal kaputt gehen. Da muss man gucken, wenn da irgendwas auftritt, ob der noch ganz ist. Und das Zweite, wo das noch gemacht wird, ist ein Felsenbeinröntgen. Da gibt es ein paar Spezialaufnahmen und das macht man, wenn man die Implantate ins Felsenbein einsetzt bei Patienten, die quasi eine Mittelohrschwerhörigkeit haben und ein Cochlea-Implantat bekommen. Mhm. Und da kann man sich den Verlauf der Sonde in der Hörschnecke anschauen. Das ist eine sehr spezielle Indikation, aber die gibt es tatsächlich auch. Und das sind so die hauptsächlichen Indikationen vielleicht noch, aber das gilt für den gesamten Körper, wenn man auf der Suche nach Fremdkörpern ist. Also wenn man jetzt irgendwo sagt, klassisch ist eigentlich so irgendwelche Schrot, das man sucht oder manchmal hat man auch Patienten immer noch mit irgendwelchen Kriegsverletzungen, die dann irgendwo Schrapnellsplitter haben. Und die zum Beispiel im Kopf-MRT irgendwie aufgefallen sind, dass auf einmal da ein Artefakt war und dann geht man mal auf die Suche. Aber man hat natürlich beim Kopf das Gehirn, das sehr strahlensensibel ist und insbesondere auch das Auge, was sehr strahlensensibel ist. Deshalb versucht man da natürlich irgendwie nicht unbedingt Röntgenstrahlen, wenn nicht nötig, drauf zu packen.
Nochmal kurz zurück zu den Frakturen. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es sich um eine Fraktur handelt, dann würde man ein CT machen, richtig, als nächste Stufe der Diagnostik?
Genau, wenn man sich, also ich bin natürlich jetzt kein Unfallchirurg und das sehen die Unfallchirurgen wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Also im Grunde aus radiologischer Sicht, wenn wir im Röntgen nicht sicher sagen können, dass da eine Fraktur ist oder uns unsicher sind, wie zum Beispiel jetzt bei der Kahnbeinfraktur ist so ein klassisches Beispiel, also Handwurzelknochenfraktur, die sieht man relativ schlecht. Hat aber große Auswirkungen, weil es dazu eine Nekrose von Kahnbein kommen kann mit Folgeschäden für Jahrzehnte. Und die sieht man oft sehr schlecht. Wenn dann der klinische Verdacht da sehr drauf besteht oder zum Beispiel auch eine OP-Indikation davon abhängt, dann macht man ein CT und da sieht man dann eigentlich alle Frakturen. Bis auf, das ist jetzt wieder die Ausnahme, sogenanntes Bone Bruise ganz oft. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Hämatom im Knochen, was ich eben schon gesagt habe, wenn diese kleinen Krabbekel im Knochen brechen oder reißen, dann da sind auch kleine Blutgefäße, es blutet ein. Das sieht man im MRT ganz gut. Das ist immer, wenn der Knochen so ganz hell ist, bei so Trauma, das ist im Grunde nichts anderes wie Blut dann im Grunde, was ein Bluterguss im Knochen ist.
Ich habe letztens, das ist aber ein ganz anderes Thema, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen, aber ich habe letztens einen ganz tollen Vortrag gehört über die Sonografie als Tool für die Frakturdiagnostik, insbesondere bei Kindern halt auch. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ich glaube, dass viele Unfallchirurgen das zunehmend halt auch nutzen, weil man da halt, ne, weiß ich.
Definitiv. Fängt an beim Kopf bei Kindern. Also ganz klassisch bekommt jedes Neugeborene zum Beispiel, das per Saugglocke auf die Welt gekommen ist, einen Ultraschall vom Kopf. Einfach, weil man sehen möchte, ob irgendwie an der Kalotte irgendwas ist. Und man sieht es richtig. Also man sieht da auch wirklich dann mit dem Ultraschall eine Stufe und man sieht das Hämatom. Das ist schon beeindruckend. Das kann man aber auch bei Extremitäten machen. Also bei Radius, beim Humerus, was wir eben hatten, distale Humerusfrakturen, das geht schon. Das geht auch beim Erwachsenen ganz gut. Ist natürlich immer eine Frage. Das Röntgen geht natürlich deutlich schneller und man muss sich da nicht hinsetzen und eine Viertelstunde Ultraschall machen. Deshalb ist man beim Erwachsenen da eher großzügig mit dem Röntgen, aber bei Kindern ist das super.
Ich merke gerade, am Anfang dachte ich so, oh, das haben wir schnell durchgefrühstückt, das Thema. Aber das ist absolut nicht so, weil jetzt kommen mir auch so Sachen wie Implantatkontrollen und so weiter in den Sinn. Also die ganzen Hüft-Taps und so weiter, die werden ja dann, müssen ja auch in der Lage kontrolliert werden, ist die gelockert und so weiter und so weiter. Also das ist da doch ganz schön komplex. Aber letzte Frage, reicht denn ein natives Röntgen, um so Lockerungszeichen oder die Frage nach Lockerung und korrekter Implantatlage zu beantworten?
Meistens ja. Gibt immer, wie in der Medizin, immer Ausnahmen. Klar. Aber im Großteil der Fälle reicht es aus. Und ansonsten muss man tatsächlich dann ein PET-CT machen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Das haben wir auch.
Aber meistens sieht man das.
Ja, cool. Marcel, wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich lerne immer ganz viel von dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und lass uns bald mal wieder treffen.
Vielen Dank auch von meiner Seite, Kai. Und wen es interessiert, es gibt natürlich ganz viele Bücher dazu und ganz viele Internetseiten. Ich habe ja gesagt, Kinder sind schwierig, deshalb noch ein kleiner Tipp am Ende. Es gibt eine Internetseite, die heißt PetBone. Kann man sicherlich ganz einfach finden und da sieht man, wie Kinderknochen in jedem Alter aussehen sollten. Nur so als kleiner Tipp, falls man das einem, der einen oder dem anderen im Nachtdienst oder so über den Weg läuft und man sagt, man möchte da mal was sehen.
Ja, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, das würde ich dann versuchen, in die Shownotes zu packen, damit sich diejenigen das dann auch anschauen können. Super, danke für den Tipp und bis bald.
Mach's gut, tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.